Das ist eine Entwicklung, die nicht mehr klar unterscheidet zwischen Konsumenten und Produzenten, sondern wir sind als Anwender, als Konsumenten, als Nutzer dieser Instrumente aufgefordert, tatsächlich, wenn wir ein gutes Instrument haben wollen, es selber zu produzieren, mitzuproduzieren. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und heute nicht allein hier im Podcaststudio, sondern wieder mit meinem Kollegen Dr. Frank Thermer. Hallo Frank.
Hallo Sascha, schön, dass wir wieder mal zusammen sind.
Ja, die Sommerzeit ist sozusagen am Abklingen, die Urlaubszeit vorbei. Für dich glaube ich auch, ne? Du warst schon im Urlaub und...
Na, in Berlin sind wir ein bisschen später dran. Wir stecken noch mitten in den Sommerferien drin tatsächlich. Aber ja, die Urlaubszeit ist schon ein bisschen vorbei.
Ja. Ja, und damit für uns geht sozusagen wirklich eine heiße Vorbereitungsphase los. Wir haben jetzt im Herbst, Spätsommer, Herbst mehrere Veranstaltungen, wo wir auftreten und über neue Technologien für Berater und Mediatoren reden. Stichwort künstliche Intelligenz.
Das stimmt, Sascha. Der Herbst wird wirklich sehr intensiv. Da ist ziemlich viel geplant und ist aber schon traditionell, glaube ich, so, dass der Herbst mit vielen Veranstaltungen aufwartet, wo man dann sich mal gut überlegen muss, wo geht man hin, wo will man unbedingt dabei sein. Und umso schöner, dass man dann aber auch einen aktiven Part haben kann, so wie wir zwei dann, bei zwei wichtigen Kongressen für Mediatoren.
Genau. Im Zuge unserer Patenschaft für das Spektrum der Mediation, eine Ausgabe in diesem Jahr, haben wir vor längerer Zeit also viel zum Thema künstliche Intelligenzen und neue Technologien gearbeitet, haben Aufsätze dazu geschrieben und organisiert. Leute, die das schreiben dann für die Fachzeitschrift. Da haben wir auch den einen oder anderen noch hier dann im Petto sozusagen, den wir dann bald hier im Podcast auch interviewen. Tim Preußen ist bei uns sozusagen in der Pipeline. Für heute haben wir uns gedacht, wir werden das, was wir auf den Workshops und Kongressen machen wollen, hier zusammen mit euch als Zuhörende erarbeiten, Einblick geben, was wir tun werden, auf welchen Festivals, Kongressen und Tagungen wir sind. Zwei haben wir besonders im Blick. Da haben wir zum einen den Mediationstag in Schleswig-Holstein. Das ist der Auftakt am 21. September. Da sind wir direkt mit dem Thema künstliche Intelligenzen für Mediatoren tätig. Das Format selber kenne ich da nicht. Weiß nicht, warst du mal, Frank, auf den Mediationstagen? Die sind ja nicht zum ersten Mal da in Schleswig-Holstein.
Nein, war ich tatsächlich auch noch nicht. Wird auch für mich eine Premiere sein in diesem Jahr.
Also das, weil ich das verstanden habe und mit dem Kollegen, der uns da auch moderieren wird, der Sascha Bötscher, Mediator-Kollege und Jurist, ich glaube Anwalt, habe ich schon ein bisschen gesprochen. Also das ist ein echter Fachkongress und auch die Foren, die wir da sozusagen, das Forum Nummer 1, was wir da besetzen, das ist also fachlich dann auch im Publikum und es geht wirklich dann auch ein Großteil um Diskussion, Austausch miteinander, vielleicht auch das ein oder andere Austesten vor Ort. Das wird schon sehr, ich glaube, anspruchsvoll für uns, ne? Auch weil es für uns dann der Auftakt ist.
Absolut. Also ich bin auch sehr gespannt auf das Format, weil es gerade ja auch im Oberlandesgericht dann auch stattfindet, einen sehr starken juristischen Einschlag da auch hat. Und für mich das ja immer so ein bisschen, ja, teilweise Neuland auch ist, weil ich ja eher aus der Technologie komme. Und deshalb freue ich mich da umso mehr drauf, auch mal diese Perspektive aus einem rechtlichen Blickwinkel quasi dort zu erleben, aber auch meine Expertise aus einem technologischen Bereich mit einbringen zu können. Weil ich glaube, gerade an solchen Schnittstellen ist immer viel Neues zu entdecken, wenn verschiedene Disziplinen zusammenkommen und sich so einem Thema von unterschiedlichen Seiten nähern. Weil man einfach dann auf die Erfahrungen, auf die Sichtweisen von allen, die damit dabei sind und vor Ort sich einbringen, zurückgreifen kann. Und gerade dann entstehen irgendwie neue Perspektiven und auch mal Fragestellungen, über die man vielleicht selbst noch gar nicht nachgedacht hat. Insofern freue ich mich da sehr und bin total gespannt und ja, hoffe auch, dass wir da einen guten Impuls setzen können, eben gerade nochmal aus dieser technologischen Sicht, aber eben auch aus den Erfahrungen, die wir ja schon jetzt in den letzten Monaten, fast Jahren kann man ja sagen, in dem Themenbereich auch gesammelt haben.
Wir könnten ja auch einen kleinen Test veranstalten, so Vergleichbarkeit von biologische Live-Dolmetscher, juristische Sprache in IT-Sprache und dann noch den Chatbot nebenher laufen lassen. Bitte sag das mit Adressatenkreis Juristen. Kannst du dann sozusagen ganz parallel dein ChatGPT noch mitbehelfen und guck mal, wer da sozusagen anschlussfähiger ist.
Das wäre auf jeden Fall ein tolles Experiment, ne? Weil gerade diese Übersetzungstätigkeiten, in Anführungszeichen, die sind ja prädestiniert für solche Sprachmodelle, die wir uns ja auch angeschaut haben. Und finde ich immer wieder fasziniert, wenn man da mal verschiedene Texte auch reingibt, ne, und sagt, hey, ich verstehe den ganzen Text nicht oder er ist mir zu lang, verkürzt das mal, erklär mir das mal so, als ob ich 12 wäre, ne, oder nimm mal die ganzen Fachbegriffe raus und ersetzt das durch Alltagssprache. Bin ich immer wieder erstaunt, wie gute Ergebnisse da auch herauskommen können und hilft tatsächlich, solche Sprachbarrieren auch zu überwinden. Wäre durchaus mal ein gelungenes Experiment, das da vor Ort machen zu können. Vielleicht kriegen wir es ja hin irgendwie.
Also da werden wir wahrscheinlich auch in der Vorbereitung dann noch dazu nehmen, weil diese Funktion, sprich das an jemanden Besonderen oder als jemand Besonderen, das funktioniert wirklich sehr gut. Was ich auch gemerkt habe, ist gerade so für Vorträge oder auch für Beiträge, die ich dann schreibe, den zu Analogien und sozusagen Storytelling-Elementen aufzufordern. Das kann ja auch richtig gut. Also einen Vergleich zu bringen, eine Metapher, Form von einer kleinen Anekdote, die sozusagen anschlussfähig ist an einen besonderen, sag ich mal, Professionskreis oder Kulturkreis, Sprachkreis. Da können wir mal schauen, was wir da in unserem Vortrag machen werden.
Also finde ich immer ganz gut, wenn man nicht nur theoretisiert, ne, und über die Dinge halt spricht, sondern wenn wir auch es hinbekommen, wenn es uns gelingt, wirklich praktische Elemente mit einzubauen, das sehr anschaulich zu machen. Ich mag es immer ganz gerne, auch die Personen mit einzubeziehen, die vor Ort sind. Das heißt, nach aktuellen, ja, vielleicht Problemstellungen zu fragen oder Dinge zu fragen, wo große Skepsis im Raum herrscht, und die genau dann auf den Prüfstand zu stellen und dann auch live zu schauen, ne, was können denn solche Systeme leisten? Wie kommt das mit den Ergebnissen dann wieder zurück? Wird das angenommen oder auch nicht? Und da gibt es ja durchaus einige Dinge, die man machen und probieren kann. Du hast schon verschiedene Frameworks angesprochen, Storytelling oder ähnliches mehr, die man ja diesem System gut mitgeben kann als Kontext. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sich das lohnt, da viel Aufwand reinzustecken, einen guten Kontext zu liefern. Je bessere Inputs man gibt und die Qualität erhöht, desto besser sind auch dann die Ergebnisse, die man zurückbekommt, und dann ist auch die Zufriedenheit recht da. Aber man muss eben sich diese Mühe machen, da den Input gut mitzugeben. Ja. Und deshalb vielleicht gelingt es da, interaktive Elemente mit reinzubauen.
Ich glaube, das können wir in unseren Vorträgen auf jeden Fall schon ankündigen. Und da sind wir schon ein bisschen auch bei dem Thema dann heute. Aber dass wir mal beispielhaft geben, was es bedeutet, so einen eher so Google-getriebenen Input, also Prompt zu schreiben, ne? So ein Stichwort, was ist Mediation? Und einen Prompt, der dann wirklich zugeschnitten ist auch für dieses Instrument der Sprachmodelle, wo da die Unterschiede liegen. Ich glaube, das können wir live in den Vorträgen machen, dass wir dann einfach auch mal deutlich machen, dass Prompting ist einfach eine neue Kompetenz, die es gilt zu erlernen, ja. So wie wir eben auch vor 20 Jahren oder je nachdem dann halt Google-Eingaben gelernt haben. Ne? Also was kann mich erinnern, als ich ganze Sätze eingegeben habe in diese Sprachzeile.
Ja, vielleicht musst du genau dahin wieder zurückgehen, ne? Jetzt lieber ganze Sätze zu nutzen, ja, als nur einzelne, ja, genau, Stichworte. Ich habe jetzt auch den Sommer noch mal gut genutzt und einzelne, ja, Seminare und Online-Workshops auch besucht, um mich mit dem Thema Prompting noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und ich nehme so wahr, dass es jetzt eine schöne Differenzierung auch in diesem Thema gibt. Und viele unterscheiden jetzt in das sogenannte Casual Prompting auf der einen Seite und das Professional Prompting auf der anderen Seite. Casual im Sinne von, ja, alltagsmäßig, umgangssprachlich, wie man es auch immer sagen will, dass man also so wie einem der Schnabel gewachsen ist, die Dinge in so ein System reingibt und entsprechend bekommt man dann so mäßige, mittelmäßige Ergebnisse.
Also wo man eine Wissensdatenbank praktisch abfragt, wie man das früher im Brockhaus gemacht, genau, hat oder dann eben in Google.
Genau. Und auf der anderen Seite das Professional Prompting, wo es dann wirklich darum geht, bestimmte Templates zu nutzen, das System mit einem Kontext auszustatten, es in eine bestimmte Rolle zu versetzen und sagen, hey, du bist jetzt folgende Person oder schau dir das mal aus diesem Blickwinkel an und dann wirklich mit einem systematischen Vorgehen auch mehr oder weniger reproduzierbare Ergebnisse zu bekommen. Weil das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die ich bei mir selber manchmal noch feststelle, wo auch andere davon berichten. Wenn man einmal es geschafft hat, ein gutes Ergebnis rauszubekommen, wie kann ich das dann beim nächsten Mal genauso wieder hinbekommen, ohne den gleichen Aufwand reinzustellen? Ja. Da geht, glaube ich, jetzt eine große Entwicklung da auch hin, dieses reproduzierbare, wiederverwendbare mit Prompt-Bibliotheken zu arbeiten, um wirklich das aus diesem Casual-Bereich rauszunehmen, hin zu diesem Professional-Prompting zu kommen. Und das ist eine spannende Entwicklung, die da gerade stattfindet.
Wenn ich den Vergleich wieder bemühe, deswegen haben wir ja auch KI-Assistenten genannt, ne? Also der Vergleich, das ist ein Praktikant und ich stelle mir das jetzt in der Realität als Parallelerscheinung vor, dann habe ich ja Erwartungen an den. Also ich gucke schon sozusagen, wen stelle ich da überhaupt ein? Welchen Assistenten nehme ich da? Das heißt, was hat der für eine Profession? Was hat der für einen Schulabschluss? Und bilde daran Erwartungen. Also wenn ich jetzt sozusagen einen Juristen nehme, der also ein Praktikum macht oder der hier Referendariat hat, dann bilden sich bei mir verschiedene Erwartungen, was ich dem noch sagen muss. Ne? Dem einen muss ich vielleicht sagen, da gibt es Kommentare oder gibt es Festschriften und dort guckst du bitte nach. Und das muss ich bei einem Referendar nicht mehr machen. Bei den KI-Assistenten muss ich das also sozusagen als Prompt eingeben, was ich in der Vergleichsepisode als Erwartung schon da habe. Und das möchte ich natürlich nicht immer wieder von neuem machen.
Das stimmt, genau. Ne? Es geht ja wirklich darum, bestimmte, ja, Rahmenbedingungen, die man immer wieder mal braucht, auch festzuhalten. Mhm. Deshalb haben sich auch jetzt schon sehr viele dieser sogenannten Custom-GPTs herausgebildet oder, ne, kann man ganz häufig auch sehen, dass bestimmte spezialisierte GPTs gebaut werden für einzelne Einsatzzwecke, die dann genau schon mit solchen Rahmendaten gefüttert wurden, die ihren Kontext schon mitbringen, wo man also nicht immer wieder von vorn bei Null beginnt auf der grünen Wiese, sondern bestimmte Dinge voraussetzen kann. Und in dem Sinne Genau, könntest du dir deinen Custom-GPT so bauen, dass du sagst, no, das ist jetzt vielleicht ein Praktikant, Studentin, Student, noch in der Ausbildung, oder es ist halt Referendarin, Referendar, die bringen schon ein bisschen was mit. Und entsprechend könnte dann so ein Custom-GPT unterschiedlich auch agieren, weil
Ja.
es schon verschiedene Voraussetzungen einfach hat.
Ja. Das können wir ganz praktisch auch wahrscheinlich gleich am Anfang auch bei diesen Workshops machen. Wir haben ja den KI-Assistenten von Incofema. Der ist ja sozusagen nicht ChatGPT, also nicht von OpenAI direkt, sondern ist noch eine Firma zwischengeschaltet. Die hat schon Leitplanken eingezogen und stellt dann eine generelle, aber konfigurierte KI zur Verfügung. Und dann, und das kann man sozusagen, das können wir auch im Workshop zeigen, wo wir Einstellungen vorgenommen haben, die dann zugeschnitten sind auf Konfliktberatung, auf Mediatorin. Naja, es soll als Mediator antworten und Konfliktberater und auch den einen sozusagen zu Konfliktparteien oder auch zu Kollegen. Also es macht einen Unterschied, ob ich einen Mediator als Adressat habe oder einen Konfliktbeteiligten.
Den können wir gern zeigen und das kann man ja auch bei ChatGPT immer noch quasi konfigurieren. Da gibt es ja auch so ein paar
Ja.
Grundeinstellungen, die man vornehmen kann, um so ein bisschen die grundlegenden Verhaltensweisen einfach vorher festzulegen und das nicht wieder in jedem Prompt, jeden Chatverlauf erneut machen zu müssen, sondern das sind dann so die Basisparameter, die mitgibt. Können wir da gerne mal zeigen, sollten wir
Ja.
unbedingt tun, weil es natürlich die Arbeit erleichtert, weil es zu höheren Konsistenz auch führt, ja, und weil es eben dieses Thema der Reproduzierbarkeit einfach auch anspricht, immer bessere, wiederholbare Ergebnisse zu bekommen.
Und damit wären wir bei dem Punkt, und den würde ich sagen, als wir zugesagt haben zu dem Workshop, war mir das noch nicht klar. Das ist jetzt 3, 4, 5 Monate später mir deutlicher geworden. Aber wir haben damals schon gesagt, beim Inhalt, wir können noch nicht genau sagen, was wir machen werden. Das wird sich bis dato sicherlich ändern. Aber hier der Punkt sozusagen, ChatGPT ist nicht das Instrument in Vollendung, wie wir es vielleicht noch, ne, vor 6 Monaten gedacht haben und gesagt, das ist ja Wahnsinn, was man machen kann und das ist sozusagen was ganz Neues, Ausgereiftes, sondern wir können jetzt die Sachen noch für uns persönlich zuschneiden, konfigurieren, weiter ausformulieren, sodass wir sagen können, das ist mein Assistent und der bringt auch nur gute Ergebnisse mit mir. So, ne? Und da kann ich jetzt auch nicht einfach jemandem anderen daran lassen. Also der kann das natürlich machen, aber könnte der was kaputt machen oder bringt dem das dann so viel schon?
Ich glaube, kaputt machen eher weniger, aber es kann natürlich sein, dass die Ergebnisse nicht zur Person passen. Ne? So wie du sagst,
Ja.
man hat individuelle quasi Vorlieben oder Geschmacksrichtungen mehr oder weniger und die gibt man natürlich dem System irgendwie mit. Und das unterscheidet sich natürlich von Person zu Person. Und ich habe festgestellt, durch die Vielzahl an Systemen, die es mittlerweile ja auch gibt, dass ich durchaus unterschiedliche Dinge für verschiedene Einsatzzwecke auch nutze. Ne? Also ChatGPT ist mir das prominenteste Beispiel, hat ja damals diese Welle so ins Rollen gebracht. Aber ich persönlich nutze auch ganz gern mittlerweile Perplexity oder auch andere. Cloud ist natürlich auch ein super Ding. Also man kann sich verschiedene Systeme angucken und ich benutze die auch manchmal parallel, um zu sagen, hey, ich lasse einfach mal die 2, 3, 4 Systeme gegeneinander antreten mit der gleichen Aufgabe und suche mir dann das Ergebnis raus, was mir am besten gefällt, ne, und gebe das vielleicht wieder mal zurück und spiele die auch mal miteinander oder gegeneinander aus, um halt noch bessere Ergebnisse zu erhalten. Das ist natürlich wieder ein bisschen Aufwand tatsächlich, aber führt für mich zu besseren Ergebnissen und gibt mir mal auch ein Gefühl, wo sind so Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme, wo sind die Grenzen der einzelnen Systeme auch, ne, und welches kann ich wofür am besten benutzen.
Das heißt, wir werden deutlich machen, auf der einen Seite, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir selber, wenn wir KI nutzen wollen, nur eine haben, sondern wir können uns mehrere zur Verfügung stellen. Also wir haben die Möglichkeit, mehrere Instrumente zu schaffen und zu spezialisieren. Mal ganz simpel, privat und beruflich oder eben beruflich Backoffice und Kundenkontakt. Mal jetzt so ganz lapidar. Das ist das eine.
Genau, also man kann sich verschiedene Praktikanten, wenn du so willst,
Ja, genau.
nehmen
Ja.
und die einzelnen Spezialisten ausbilden und sagen, ne, du bist jetzt genau dafür zuständig.
Da werden wir auch bald drüber reden, ob wir da Führungsverantwortung wahrnehmen müssen, ne? Wenn wir die dann zuschneiden und Aufgaben
Ja.
delegieren. Der zweite Punkt aber,
Ja,
der scheint. Oder nee, komm, wir
fahr
bleiben
erstmal
noch bei
fort,
dem noch einen
aber
Punkt. Ich habe gesehen, du willst da was sagen.
mit den ganzen Themen. Also es ist schon ein Praktikant. Ich habe letztens gehört, es ist zum einen immer ein wohlwollender Praktikant und er ist auch nicht ganz so einfach von seiner Psyche her. Also manchmal ist auch schon in den Workshops das Wort so Schizophrenie gefallen, weil er natürlich immer dir nach dem Mund reden wird, ne? Und er wird immer positiv die Ergebnisse formulieren. Und selbst wenn du ihn kritisierst und sagst, es war totaler Blödsinn, was du da gerade gemacht hast, wird es tausend Entschuldigungen geben und sofort wieder was Positives zurückkommen. Also es ist schon ein sehr manipulativer Umgang, den der Praktikant da mit uns irgendwie wählt. Und ist natürlich von der Art und Weise, wie diese Systeme auch gebaut sind, muss man schon mal aufpassen. Ne? Also irgendwann nicht verwechseln, dass es halt ein System ist, ne? Und so eine KI ist nicht unser Freund, auch wenn das von der sprachlichen Seite halt immer eher positiv und wohlwollend und freundlich um die Ecke irgendwie kommt. Und das darf man nicht verwechseln. Ich glaube, das ist manchmal so eine große Gefahr, die da noch in den Systemen drinsteckt, dass man das für bare Münze nimmt, ne? Dass man auch wieder dieses Thema
Vermenschlicht auch.
Personalisierung von solchen Systemen, haben wir ja mit Holger Gehlhausen und anderen schon drüber gesprochen, das immer im Hinterkopf behält. Es sind Systeme und die haben ihre Grenzen, die haben ihre Aufgaben, Stärken, Schwächen. Sie sind nicht menschlich, sind alles so Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss.
Wir werden solche Effekte sicherlich in Zukunft erleben. Also wenn wir wirklich verstärkter mit solchen Instrumenten oder technologischen Praktikanten arbeiten, wäre es und wird es spannend sein zu gucken, wenn dort immer Wohlwollen, auch bei Kritik, und das sind ja diejenigen, wo man sich am meisten drüber aufregen kann dann, so abperlt, welche Rückkopplung hat das für Feedback- und Kritikgespräche gegenüber Menschen und Mitarbeitern? Gehen wir dann anders damit um, weil wir eben dort sozusagen anderes erleben, weil diese Vermenschlichung von diesen KI-Instrumenten ist ja ein Prozess, der nicht wirklich aufzuhalten. Also es ist schwer für uns Menschen sozusagen das auseinanderzuhalten, sondern wir werden früher oder später denjenigen Namen geben, wir werden ihnen Charaktere zuschreiben, je nachdem, was sie uns als Output geben und werden dann ihnen eine Psyche unterstellen oder einfach bestimmte Eigenschaften. Das haben wir bisher mit unseren Maschinen gemacht, ob das Autos, Fahrräder oder Computer waren. Und das wird uns auch bei den KI-Instrumenten so gehen. Und was hat das dann für Rückkopplung im Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen im Team?
Das sind ja auch schon Dinge zu sehen, dass manche sehr private oder sehr persönliche Dinge anvertrauen, was sie mit manchen Menschen gar nicht machen würden an der Stelle. So wie du sagst, da werden schon Namen vergeben oder man spricht von ihm oder von ihr. Das fing damals schon bei Tamagotchis irgendwie an, wo man sich so um so ein Ding gekümmert hat
Stimmt,
tatsächlich. Ja,
stimmt.
und heute haben wir
Hattest du
auch
Tamagotchi?
Siri und
Das war ja auch
Alexa und
deine
Co.,
Zeit,
wie
ne?
sie alle heißen. Ja, genau. Ja, und das passiert automatisch. Und dann muss man sich als Mensch wirklich bewusst sein, ne? Was mache ich hier gerade und wem vertraue ich mich da tatsächlich irgendwie an? Wem öffne ich da? Was gebe ich da auch alles für mir preis? Und das sind Dinge, ja, da müssen wir, glaube ich, auch die Gesellschaft ein bisschen mehr in den Blick nehmen und da sensibilisieren, Medienkompetenz, ne, im erweiterten Sinn, auch zu schauen, die Menschen fit zu machen für den Umgang mit solchen Systemen und eben sie davor auch so ein bisschen zu warnen, was da alles da hinten dran noch kommen kann. Ne.
Schon mal ein bisschen wieder zurück zu dem Punkt, den ich noch sagen wollte. Wir haben einen zweiten wichtigen Vortrag zugesagt, Workshop, und zwar auf dem heute oder diesmal sogenannten Mediationsfestival des Bundesverbandes Mediation. Da haben wir
Genau.
also mit einem Kongress zu tun, der unterschiedlichste Professionen zusammenbringt auf der Idee von Mediation. Nicht nur Justiz und Juristen, sondern da sind, und dafür ist der BM ja auch bekannt, die unterschiedlichsten Herkünfte professioneller Prägungen dann zusammengekommen. Und da werden wir auch zum Thema künstliche Intelligenzen in der Mediation, in der Konfliktberatung sprechen. Das ist gleich eine Woche später, ne? Ich glaube, der
Genau, das ist Ende
27. und
September.
28.
Wir sind in Hanau da im Kongresspark. Ich war da auch schon mal. Es ist echt eine schöne Location. Geht ja über das Wochenende schon von Freitag, glaube ich, bis Samstag, Sonntag mit Abendveranstaltungen drumherum. Ist für mich auch eine Premiere, aber was ich so gehört habe aus den letzten Jahren, auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Event, wo sich quasi die Szene trifft, sich zu verschiedenen Dingen austauscht. Also bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich sehr.
Der wird auch gut besucht sein. Ich habe jetzt vor kurzem, ich glaube in Episode 180, 181, habe ich mit dem Vorsitzenden gesprochen, Christian Hartwig, seit Ende letzten Jahres Vorsitzender des BM. Und er hat auch gesagt, also das wird ein toller Kongress. Sehr viele, sehr hohe Anzahl an Voranmeldungen, Frühbuchungen. Und ich denke auch, dass wir dort wirklich mit einem großen Kongress 2 Tage aufschlagen werden. Also auch, wo alle Mediatoren, ne, von Rang und Namen im BM dabei sein werden. Wir haben direkt am Freitag unseren Workshop Vormittag, guck gerade mal auf das Programm. Das ist auch ein Kongress, wo es wirklich auch für die Besucher und Besucherinnen schwierig ist, gut auszuwählen. Wir sind parallel, zum Beispiel Christian Hartwig ist parallel bei uns mit einem Workshop am Start. Tillmann Metzger, ein Kollege, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, ist dabei. Ganz alter Hase, ganz erfahrener Hase, hat, glaube ich, Mitgründer des Bundesverbandes. Und es gibt dann noch 5, 6 weitere Sessions an dem und am nächsten Tag, wo wirklich gute Workshops, gute Inhalte, gute Themen ausgewählt sind. Also da muss man schon was bieten, ne? So.
Auf jeden Fall, ja. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass wir da auch angenommen wurden. Also die Einreichungen waren ja auch sehr zahlreich und da mussten wir auch eine gute Skizze einreichen, um da auch ins Programm aufgenommen zu werden. Auf der anderen Seite auch total schade, dass ich eben alle anderen Dinge dann nicht sehen kann, die parallel zu unserem eigenen Workshop irgendwie liegen. Insofern müsste man sich irgendwie einen Zwilling da noch verabreden oder irgendwie sich klonen, Stichwort Assistent, den man irgendwo anders hinschicken kann, um dann noch die ganzen Inhalte mit abzugreifen, die man selbst nicht live erleben kann.
Das hat ja die Barbara Lampe, ne, gesagt. Man kann dann einfach sich
Genau.
klonen und macht online eine andere Veranstaltung. Das wäre beim Mediationsfestival tatsächlich fast gewesen. Ich war angefragt worden von einem anderen Verband für einen Vortrag, bei dem ich mich auch beworben habe dann zum Thema KI. Das wäre zeitlich ein bisschen versetzt gewesen, ich glaube Vormittag und Nachmittag. Aber ansonsten hätte ich dann einfach eine Live-Aufzeichnung gemacht, hätte mit einer KI einfach dann situativ antworten müssen.
Aber ich glaube, der Schwerpunkt da wird ja schon nochmal ein anderer irgendwie sein. Ne? Also Stichwort praktische Anwendungsfälle haben wir ja schon gesagt, gerade weil die Zielgruppe, die da sein werden, auch nochmal eine eigene ist. Und wir gucken, glaube ich, dann eher nochmal in Richtung, welche Aufgaben kann tatsächlich so ein System irgendwie übernehmen für uns als Mediatorinnen und Mediatoren, die wir ja auch viele als Solo-Selbstständige unterwegs sind und dann auch verschiedenste Aufgaben übernehmen müssen, abseits der Mediation als solches, sondern da gibt es ja auch viele tägliche Aufgaben, angefangen von irgendwelchen E-Mail-Anfragen oder die Webseite, die überarbeitet werden muss, Social Media Postings und ähnliches mehr. Da kommen ja sehr viele Aufgaben dazu. Und genau da wollen wir uns ja angucken, was können solche Systeme leisten, um uns da zu entlasten an der Stelle, um halt noch mehr vielleicht Fokus Inhalte der Mediation legen zu können.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Genau, da werden wir eine Übersicht bieten. Und auch wir beide als Selbstständige haben da auch wirklich ganz eigene praktische Erfahrungen. Wofür können wir diese Instrumente am ehesten nutzen? Die Vorstellung, die ja lange Zeit auch stark ventiliert wurde, ist, dass diese KI-Instrumente die Mediationsgespräche besser machen oder sogar in Konkurrenz zu Mediationsgesprächen gehen, weil einfach Menschen auch den Computern und den Applikationen im Internet wirklich innerste und intimste Themen auch preisgeben und dort also ein hohes Vertrauen aufbauen gegenüber Maschinen. Das ist eigentlich der kleinere Part. Also würde ich zumindest für meine Praxis sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe jetzt nicht mit angeschaltetem ChatGPT in die Mediation, um dann dort das Instrument zu nutzen, sondern das habe ich vorher und meistens in ganz anderen Fragestellungen genutzt.
Absolut. Also so geht es mir auch. Ich nutze es nicht in den konkreten Situationen selbst, aber eben für eine gute Vor- und Nachbereitung. Und ich habe da vielleicht mal eine Folie auch mit dabei.
Das wäre jetzt also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht direkt allein am Podcast das hören, sondern das auf YouTube dann per Video verfolgen.
Genau, aber ich kann das auf der Tonspur ja trotzdem auch mit rüberbringen für alle, die uns auf den Ohren haben. Und das ist das Thema, ja, solche Systeme als Sparringspartner und Sparringspartnerinnen einzusetzen, um sich wirklich auf vielleicht verzwickte Fälle vorzubereiten, um vielleicht auch im Nachgang nochmal verzwickte Fälle aufzuarbeiten, Feedback zu holen, nochmal zu gucken, was ist da eigentlich genau passiert, ne? Was hätte ich vielleicht anders oder besser machen können. Das sind genauso Dinge, wofür ich dann solche Systeme auch gut nutze, tatsächlich. Wirklich Sparringspartner in einem wohlwollenden Sinn gedacht, dass man also konkrete Fälle und Situationen vielleicht auch mal im Vorfeld schildern kann und sich dann einfach mal zum Beispiel mit einer Szenarioanalyse auseinandersetzt, finde ich für mich immer noch ganz, ganz hilfreich. Ich bin ja bei Weitem nicht so erfahren wie du, Sascha. Du hast schon sehr viel erlebt und über die Jahre, Jahrzehnte ja auch schon mit verschiedenen schwierigen Situationen zu tun gehabt. Da fehlt mir einfach ein ganz großer Erfahrungsschatz, auf den ich persönlich noch nicht zurückgreifen kann. Und da nutze ich zum Beispiel solche Systeme, um in einer Szenariotechnik mich auf verschiedene Dinge einfach mal innerlich, auch gedanklich vorzubereiten. Also was passiert im Best Case, ne? Wenn wir annehmen, da sind zwei, die sind auch sehr kooperativ, ne? Die sind sehr offen, die finden vielleicht sehr schnell auch zueinander. Interventionen funktionieren prima. Man kommt sehr schnell auf eine Lösungssuche und kann sich dann auch entsprechend sehr schnell mit einer Verabredung dann aus dem Prozess herausbegeben. Aber was passiert denn dann beim Worst Case, ne? Was passiert, wenn jemand halt nicht kooperativ ist, wenn es da irgendwie nochmal zu Dingen kommt, die man im Vorfeld gar nicht gesehen hat. Und das ist zum Beispiel eine super Aufgabe für so ein System, mich einfach mit solchen verschiedenen Szenarien mal zu versorgen. Was könnte denn alles passieren? Auf welche Situationen könnte ich mich denn gedanklich mal vorbereiten? Was mir dann einfach hilft, sicherer zu sein in der realen Situation dann selbst, weil ich dann eben nicht mehr so leicht überrascht werden kann, wenn dann doch irgendwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also mich auf verschiedene Sachen vorbereiten einfach und mit dem Sparringspartner das Ganze mal ausprobieren.
Also hier hab ich die Veränderungen vor allen Dingen darin erlebt, wie man sich sozusagen konzeptionell vorbereitet. Das Beispiel kriegst eine Anfrage aus einer Branche, die du noch gar nicht kennst. Oder du kennst die Branche, aber eben die Firma noch nicht. Dann war Standard, wenn man so will, die Google-Suche. Ne? Man hat sich über die Firma informiert, man hat die Webseite besucht. Je nach Fallschilderung, was so als erste Information kommt, hat man geschaut, könnte man den Konflikt einordnen, kontextuell in wirtschaftliche Entwicklungen, Stichwort Tarifverhandlungen oder Veränderungsprozesse, die auf diese Firma niederschlagen, Verbrennermotor, Elektromobilität oder neue Regularien. Also man hat sich versucht, so ein bisschen in diese Branche reinzuarbeiten mit einer Google-Suche. Jetzt können wir das nochmal mit den KI-Instrumenten ein wenig stärker funktionalisieren, wo wir also nicht Wissen anhäufen, sondern wo wir Typisierungen uns anschauen. Man könnte also gucken, mit welchen Funktionsrollen sind die Personen ausgestattet, und wenn jetzt zum Beispiel jemand noch nichts mit Betriebsräten zu tun hatte, dann hat er jetzt vielleicht eine Anfrage, Streit zwischen HR und Betriebsrat oder auch zwischen Kollegen und dem Betriebsrat, also der Belegschaft und dem Betriebsrat, und er kann diese Betriebsräte in ihren Funktionsrollen nicht einschätzen, dann lässt sich sozusagen diese Funktionsrolle der Betriebsräte, ich empfinde es als lebendiger sozusagen kennenlernen, als mit einer Google-Suche, die mir die rechtlichen Rahmenbedingungen von Betriebsräten darlegen. Das ist eine wichtige Dimension, aber was macht diese Profession aus, Betriebsrat? Was sind das typischerweise für Personen? Also jetzt nicht Charaktereigenschaften im engeren Sinne, aber was sind das für Leute, die sich in den Betriebsrat wählen? Was haben die für Hintergründe? Und da kriegt man einfach mit ChatGPT ein lebendigeres Bild vorher, um sozusagen die eigenen unbewussten Vorurteile, die auf ganz wenig Information beruhen, ein bisschen stärker zu professionalisieren, um dann aber auch noch immerhin mit einer gewissen Offenheit dann auch den tatsächlichen Persönlichkeiten gegenüberzutreten. Das wäre auf jeden Fall eine Chance. Und was ich tatsächlich für meine Fälle deutlicher merke, ist, wenn ich schon die erste Sitzung hinter mir habe oder die Auftragsklärung erfolgt ist und ich habe jetzt von konkreten Personen konkrete Vorkommnisse, Erlebensweisen geschildert bekommen, dann kann ich diesen Kenntnissen das Prompting viel besser durchführen und kriege wirklich ein Szenario, das zum Beispiel in Best Case und Worst Case geschildert werden kann. Aber ich kann auch verschiedene offene Szenarien entwickeln lassen und mich inspirieren lassen, wie vielfältig denkbar jetzt die Zukunft ist. Das erlebe ich mitunter als erleichterndes Arbeiten.
Absolut.
Weniger Momente der Überraschung, die dann in Stress ausarten, weil ich denke, jetzt schwimmen mir die Fälle davon. Die Fälle im Sinne, jetzt nicht der Mediatorenfall, sondern das Fell, die Fälle, genau.
Das Bärenfell, was da noch zerlegt wird.
Das Bärenfell.
Genau, da bin ich genau bei dir. Also wir arbeiten ja sehr stark hypothesengetrieben und überlegen uns vorher, was könnte da so einem Konflikt zugrunde liegen. Typischerweise trennt man ja dann auch ganz stark, so wie du gesagt hast, es gibt bestimmte Rollenkonflikte, die sind halt in der Ausgestaltung der Rollen angelegt, gerade bei Betriebsräten und Geschäftsleitung, die sich ja ein Stück weit auch gegenüberstehen, auch wenn sie natürlich als Gesamtinteresse das Wohlwollen und das gute Vorankommen des Unternehmens im Blick haben, aber natürlich auf ihre persönliche Sichtweise an der Stelle. Und da sind bewusst ja auch Konflikte in den Rollen schon angelegt, die dann einfach auch mal zum Tragen kommen und halt sichtbar werden. Und das kann man natürlich mit Hypothesen nochmal überprüfen oder Überlegungen nochmal anstellen, auch mit solchen Systemen. Was steckt da möglicherweise noch dahinter? Und man kann schön trennen, ne? Was sind da wirklich solche Rollenkonflikte und wo sind es vielleicht dann aber auch persönliche Konflikte? Wenn man dann solche Vorgeschichten auch von Personen dann hört und dann miterlebt, wie haben sich so bestimmte Dinge entwickelt? Wie kam es zu bestimmten Spannungen und Situationen, die dann vielleicht nicht in den Rollen angelegt sind, weil sie dann hingehören und da auch gut sind, die aber dann vielleicht in den Personen begründet sind? Genau sowas finde ich dann auch in solchen Systemen wunderbar, das nochmal auch zu spiegeln, eigene Überlegungen nochmal reinzugeben und dann auch zu sagen, hey, kritisier doch mal noch meine Überlegungen, ne? Oder wo habe ich denn jetzt einen blinden Fleck vielleicht in meiner Hypothese? Habe ich was übersehen? Was könnte denn noch irgendwie dazugehören? Also einfach den Möglichkeitsraum an Gedanken zu erweitern, Gefahren und Chancen nochmal abzufragen. Ne? Habe ich vielleicht irgendwie ein zu enges Sichtfeld? Übersehe ich irgendwas? Oder ne, bin ich schon zu voreingenommen auf eine bestimmte Richtung, die ich mir vielleicht in meinem Kopf gebildet habe an der Stelle? Und genau für sowas, wie gesagt, nutze ich diese Systeme sehr, sehr gerne, einfach weil mir die persönliche Erfahrung dann an manchen Stellen da tatsächlich noch fehlt. Und es hilft, so wie du sagst, ne, ruhiger in so eine Situation reinzugehen, mit einer gewissen Sicherheit auch agieren zu können und von bestimmten Überraschungen dann doch nicht so sehr überrascht zu werden, wie man vielleicht wäre, wenn man das eben nicht im Vorfeld hätte. Also das könnte ich mir als sehr konkrete Situation vorstellen, was wir uns auf dem BM-Festival dann auch nochmal mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angucken. Und auch bin ich mal gespannt, wie Erfahrungen da schon im Raum sind. Denn viele probieren solche Systeme schon aus, haben da vielleicht auch schon mal Dinge gemacht oder nutzen sie regelmäßig. Da bin ich auch selbst mal gespannt, von den Erfahrungen der anderen zu hören, was da schon so alles gemacht wird.
Okay, das ist so der Bereich, wo wir KI auch für Mediationen vorbereiten, nachbereiten, nutzen können. Ein viel größerer Bereich ist sozusagen, dass es überhaupt zur Mediation kommt. Stichwort Marketing, Stichwort Unterstützung bei der Sichtbarkeit und Aufmerksamkeitsanforderungen für Selbstständige oder für Mediatoren. Da gehen wir stärker drauf ein, beim Workshop auch gleich, aber mir ist eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Der zweite Punkt, und ich musste wirklich kämpfen im Hintergrund, jetzt, dass ich es nicht wieder vergesse, aber das war auch vor 6 Monaten noch nicht deutlich. Und ich finde auch eine Änderung, wenn man sozusagen beobachtet, was da geschieht auf dem Markt von KI. Der klassische Herangehensblick und die klassische Weise ist, naja, lass die mal machen, ich gucke, was das Beste ist und dann nehme ich mir das. Also das kann heute OpenAI sein, aber das ist vielleicht in 5 Monaten dann französische oder eine andere KI. Also da gibt es Produzenten, die ein Instrument bauen, die das verbessern, die das anbieten dann für Ärzte oder für Rechtsanwälte oder für Mediatoren so. Und ich nehme dann das Beste raus als Anwender. Und ich muss mich jetzt nicht mit dem ganzen Schmus beschäftigen. Aber was jetzt, und das war mir vorhin deutlich geworden, das würde ich auch bei dem Workshop stärker herausarbeiten noch wollen mit dir, das ist eine Entwicklung, die nicht mehr klar unterscheidet zwischen Konsumenten und Produzenten, sondern wir sind als Anwender, als Konsumenten, als Nutzer dieser Instrumente aufgefordert, tatsächlich, wenn wir ein gutes Instrument haben wollen, es selber zu produzieren, mitzuproduzieren. Also dieses Leitplanken einziehen, dieses Vorprompten. Und das ist nicht nur etwas, wenn ich sozusagen das als Weiterbildungsanbieter potenziellen Mediatoren nahebringen will, sondern auch einfach als selbstständiger Mediator, als selbstständiger Anwalt, als selbstständige Ärztin etc., sich die eigene KI zu bauen, die einem auch wirklich am besten dienlich ist. Und das wird mir immer mehr deutlich, dass das etwas ist, wo praktisch jeder aufgefordert ist, aufgefordert so im Sinne von unternehmerisch aufgefordert, weil das einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit in 2 Jahren, in 3 Jahren viel weiter fortgeschritten ist. Also dann ist das sozusagen vorbei und es geht nicht nur um die Verbesserung der Entwicklung der KI-Instrumente auf Seiten der Techies und der Tech-Firmen, sondern es geht um die Verbesserung der eigenen Instrumente.
Das ist aber auf jeden Fall ein guter Punkt, wenn ich da kurz noch reingehen kann. Also das merke ich auch gerade, dass so eine sehr starke Professionalisierung gerade stattfindet und sich gerade auch ein neuer Markt da auftut und entwickelt. Weil jetzt ist genau die Gelegenheit für Solo-Selbstständige da reinzugehen, das mit zu quasi entwickeln, sich anzueignen und dabei zu bleiben. Aber man muss sich dann auch irgendwann die Frage stellen, ist quasi Aufwand und Nutzen in einem guten Verhältnis? Ja. Oder kommt das irgendwann halt an diesen Punkt, wie bei vielen anderen Dingen ja drumherum auch, wo ich mich dann entscheiden muss, mache ich selbst oder gebe ich es an den Dienstleister ab. Und es entwickeln sich gerade wirklich Märkte, wo sich solche Dienstleister auch quasi neu bilden und etablieren und sich für bestimmte Branchen dann auch aufstellen, wo ich dann irgendwann auch sagen kann, hey, ne, das ist so ein Punkt, da komme ich nicht mehr mit. Ich lasse mir so ein Custom GPT bauen oder ich kaufe mir das irgendwie von der Stange ein oder ich habe einen Servicevertrag und kann da irgendwo drauf zugreifen. Ich mache es halt nicht mehr alles selbst. Ich weiß schon, wofür ich das Ganze brauche und was ich damit machen möchte. Aber ich schaffe es vielleicht selber nicht mehr, mich da irgendwie mit dem aktuellen Entwicklungsstand auf dem Laufenden zu halten. Das ist mir zu umfangreich, zu kompliziert, was auch immer. Und da wird es Dienstleister geben, die sich jetzt gerade so schon formieren, die genau das tun. Genauso der Markt für Schulung und Training und Weiterbildung in dem Bereich ist gerade wirklich am Explodieren. An allen Ecken und Enden findet man kostenfreie Seminare, YouTube-Videos, was auch immer man belegen kann, um sich halt damit zu beschäftigen. Und auch dieser Markt wird sich weiterentwickeln und professionalisieren. Plus eben auch die technologische Entwicklung, das ist schon angesprochen, da passiert gerade auch eine Menge. Es gibt immer so verschiedene Benchmarks, die dann die unterschiedlichen Systeme auch mal gegeneinander stellen. Da ist zurzeit gerade in der Phase Aleph Alpha ja so ein bisschen unter die Räder geraten. Haben vielleicht auch viele, die uns zuhören, schon mitbekommen, dass da auch viel Kritik gerade geäußert wird, dass die Qualität des Systems nicht mithalten könne etc. Das sind Dinge, die werden weiter sich entwickeln und es wird vielleicht auch neue Anbieter auf den Markt geben, vielleicht neue Nischenanbieter, die sich nochmal kleinere Modelle hernehmen und bauen. Und das ist alles noch so im Fluss und so dynamisch, da fällt es mir zumindest sehr, sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Und es wird zukünftig wahrscheinlich nicht leichter werden.
Ja, das ist wirklich ein Punkt. Da bin ich auch noch nicht mit einer Antwort vollständig fertig, aber ich kenne die Frage und ich weiß, wie wichtig diese Fragestellung ist. Wann soll ich wofür in diesen Fluss steigen? Ich persönlich kann mich erinnern, dass ich zu Pandemiezeiten lange Zeit schwer mit mir gehadert habe, meine Fortbildungen zu digitalisieren in der Form, dass sie digital stattfinden, also ausschließlich digital stattfinden können. Und der Zeit, wo alles dann in irgendwelche Plattformen gegossen werden konnte, an Ausbildungsinhalten, ne, stark formalisiert, Coursera ist so ein Stichwort bei mir, ne? Die einfach da große Weiterbildungsanbieter, die dann Spezialisten eingeladen haben, dort ihre Kurse hinzubieten. Und all diese Weiterbildungsanbieter oder diese Plattformen sind, als dann ChatGPT 1,5 Jahre, 2 Jahre später dann auf den Markt kam, am Aktienmarkt, also an den Börsenwerten, in den Keller gesaust. Also wirklich in den Keller gesaust und das war vorbei. Es war ein Riesenhype. Alle sagten, das musst du jetzt machen als Weiterbildungsanbieter. Ich wusste, das ist ein Riesenaufwand. Ich habe das nicht machen können. Da bin ich einfach personell nicht und finanziell nicht entsprechend ausgestattet. Und diese Entwicklung der KIs haben dann bestätigt, zum Glück hast du es nicht gemacht. Na, zum Glück hast du das nicht umgestellt, sozusagen deine Weiterbildung auf Digitalfirma. Und das ist sozusagen schon in dem Kontext von, ich bin digital interessiert. Wenn ich jetzt zu Kollegen spreche auf Kongressen oder auf Workshops, ne, die eher damit hadern, ob sie sozusagen da in diese Welt nochmal ganz neu einsteigen, obwohl ein gut gehendes Geschäft meinetwegen am Laufen ist oder mehr oder weniger gut gehend, kommt drauf an. Ne? Also Anwälte sind da vielleicht nochmal anders drauf als Mediatoren. Und es ist klar, die Entwicklung geht weiter. Was ist ein guter Einstieg? Also der sich ressourcenmäßig lohnt.
Ich glaube, das hängt natürlich von vielen Faktoren tatsächlich auch ab. Ne? Also ich würde sagen, wesentlich auch von der Zielgruppe und von den Märkten, die man sich selbst da auch gibt, wo man sich bewegen will. Wie zeits- und ortsunabhängig möchte man da auch irgendwie Dienstleistungen anbieten etc. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich dann stellen muss und dann, glaube ich, in der heutigen Zeit nochmal dazu führen, sich selbst zu überprüfen oder selbst auch nochmal zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Ne? Womit verdiene ich tatsächlich mein Geld? Wo will ich da irgendwie weiterhin auch drinbleiben? Wo habe ich Expertise etc.? Und kann natürlich auch zu Partnerschaften oder Ähnlichem führen, dass man sagt, ne, in dem Bereich mache ich weiter so, aber ich nehme für andere Dinge noch jemanden dazu. Ich glaube, das Thema Kooperation und Zusammenarbeit wird da nochmal stark von profitieren. Aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt eine Zeit, sich auch mal sehr intensiv mit seinem eigenen Modell und seinen eigenen Wünschen auch auseinanderzusetzen. Was möchte ich eigentlich tun? Und inwiefern wird das, was drumherum auch technologisch passiert, mein Geschäftsmodell beeinflussen oder auch nicht?
Da neige ich dazu auch, und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die ich auf dem Workshop dann auch in dem Punkt vertreten würde, sich ganz punktuell rauszusuchen, was habe ich bisher noch nicht gemacht, weil mir die Zeit fehlte, weil mir die Kapazität fehlte. Dafür gibt es jetzt technische Lösungen, die mich wirklich unterstützen und verbessern. Und dort fange ich an. Also wenn es darum geht, sich Fälle an Land zu ziehen, weil man einfach zu wenig Anfragen hat, muss man in Marketing, muss man in Geschäftsmodellen Positionierungsfragen und sagen, okay, vielleicht ist das mit LinkedIn tatsächlich eine Chance. Passt das zu mir? Was ist da sozusagen nötig? Oder vielleicht ist das mit einem fachlich versierten Podcast dann dran und so. Und dann diese technologische Fragestellungen dann auch wirklich trainieren und dass man nicht sozusagen allgemein rangeht, ich muss mich jetzt mit KI beschäftigen. Das scheint mir da noch am ehesten sinnvoll, weil man dort noch am ehesten auch messen kann, hat sich's gelohnt? War Aufwand und Nutzen nach einem Jahr oder 2 Jahren Messung dann auch wirklich drinne? Ansonsten scheint mir das einfach zu riskant und auch zu aufwendig. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum man sich mit technologischen Entwicklungen nicht beschäftigt. Es ist einfach zu viel und zu schnell.
Die Gefahr, dass man sich halt verliert, ne, in diesen ganzen Details, in der Vielfalt, die ist natürlich gegeben. Ne? Und da ist es wirklich dann dran, sich zu fokussieren, mit einer Sache zu beginnen, dann auch ein Stückchen weit, aber auch dran zu bleiben. Ne? Das kann gesagt 1 bis 2 Jahre. Das sehe ich auch, dass man so einen Zeitraum schon braucht, um dann auch wirklich messbare Ergebnisse dann zu bekommen, die man dann auch im Prüfstand stellen kann. Und das ist die Kunst, da das Richtige auszuwählen, den richtigen Fokus nochmal zu setzen und zu sagen, ja, damit fange ich jetzt an und das ziehe ich jetzt aber auch eine Weile mal durch und gucke dann am Ende, welches Ergebnis dabei rauskommt.
Und ich kann mir gut vorstellen, also das werden wir nochmal bestimmt im Detail besprechen, aber das wäre der Punkt, wo wir dann im Workshop, nach dem, was wir jetzt so auch nochmal rekapituliert haben, nochmal dargestellt haben, so kompakt, dass wir dann in den Workshop-Bereich gehen und fragen, okay, wer von den Anwesenden, soweit Anwesende dabei sind natürlich, ne, dass wir die in Kleingruppen stecken und sagen, okay, dort ist eine Kleingruppe für diejenigen, die wollen sich mit Marketing beschäftigen. Also da geht es darum, konkret nochmal an der Sichtbarkeit zu arbeiten. Wie könnt ihr euch dazu austauschen? Was ist da euer Ansatz? Und möglichst wirklich auch mit einer konkreten, umsetzbaren Idee rausgehen aus dem Workshop und sie tun. Und andere sagen, ich will meine Arbeit verbessern. Ich bin Anwalt oder ich bin Mediator und ich will meine Auftragsklärungsgespräche, meine Beratung oder meine Mediationsgespräche verbessern und das mit dem Szenario zum Beispiel entwickeln. Das scheint mir irgendwie interessant zu sein, dort das Szenario nochmal vorher auszufalten und dann geht man dort in eine kleine Arbeits- und Workshop-Gruppe. Und dass wir da 3 oder 4 kleine Gruppen anbieten.
Absolut. Also fände ich auch toll und vielleicht, wenn ihr jetzt heute schon zuhört und wisst, ihr habt den Workshop gebucht, ihr seid bei uns dann dabei, lasst es uns einfach im Vorfeld schon wissen, welche Themen euch interessieren, was ihr gerne vertiefen wollt. Ich denke, wir fragen das auf jeden Fall vor Ort nochmal ab und gucken dann, wie so die thematischen Schwerpunkte liegen. Aber wenn ihr da im Vorfeld schon Dinge habt, die ihr gern vertiefen wollt, lasst es uns gern wissen. Oder vielleicht machen wir auch im Vorfeld nochmal einen Spezialpodcast zu einzelnen vertiefenden Themen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da nochmal genau auf die Wünsche auch eingehen, die ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach habt und mitbringen wollt. Weil es soll ja auch für euch einen Mehrwert bringen und wir müssen auswählen. Wir haben nur, glaube ich, 90 Minuten, irgendwie ganz wenig Zeit für ein ganz
Genau.
großes Thema und müssen uns da auch fokussieren. Entsprechend ist es für uns auch hilfreich, wenn wir wissen, was ist der Wunsch, wo es bedarf, dann können wir das auch bestmöglich zuschneiden.
Da ist noch ein Stichwort, ich habe das hier auf meiner Übersicht, die wir da zusammen auch als Grundlage nutzen. Was ein wichtiger Punkt ist in der Praxis, gerade für Praktiker, Selbstständige, aber auch Angestellte, ist einfach der Faktor Zeit und Nachbereitung. Also Workshop-Nachbereitung, Mediationsnachbereitungen. Was kann da KI helfen, Zusammenfassungen zu formulieren, Protokolle zu entwerfen oder auch Abschlussvereinbarungen sogar zu entwerfen, soweit das Mediatoren also daran auch überhaupt mitwirken können oder das auch mit der KI in der Mediationssitzung am Ende beim Thema Optionen entwickeln und dann Optionen als Entwürfe zu formulieren. Da habe ich auch schon von Kollegen Erfahrung gehört, die das wirklich mit der KI einfach direkt vor Ort machen. Und was muss man da beachten an Stichwort Datenschutz, aber eben auch, wie kann man gut prompten, um gute Formulierungen rauszufiltern und eben die Dinge auch, die einem wichtig sind, in den Text zu bekommen. Das wäre noch so ein Thema Mediationsnachbereitung, auch für Trainer und Workshop-Anbieter wichtig, die ne, ansonsten mit ihren Flipchart-Rollen und Metaplan-Rollen dann vielleicht jetzt schon digitalisiert durch den Fotoapparat am Handy sich die Dinge noch einfacher machen können.
Genau, da kann ich gerne auch noch mal kurz eine Folie teilen. Das trifft nämlich genau hier noch mal zu. Dokumentation und Zusammenfassung. Du hast schon gesagt, wir arbeiten ja sehr viel auch mit ja, Flipcharts, mit Moderationskarten, mit Klebezettelchen etc. Und die häufigste Dokumentation ist dann so ein Fotoprotokoll, was man dann irgendwie mitbekommt oder mitschickt. Aber es ist dann natürlich immer sehr viel. Ne? Man muss mal gucken, wie findet man noch mal die Essenz und was sind die wirklich wesentlichen Punkte? Wie fasse ich das dann irgendwie zusammen? Und das kann, wenn man vielleicht über mehrere Tage dann auch gearbeitet hat, schon eine sehr intensive Aufgabe auch sein, die noch mal wirklich viel Gehirnschmalz auch braucht und da kann man eine gute Voraussetzung schaffen und Grundlage haben, wenn man zum Beispiel die Fotos dann irgendwie auch in so ein System reingibt und sagt, ne, erstell mir doch mal aus diesen Bildern der Metaplanwände und aus den Flipchart-Protokollen irgendwie eine schriftliche Dokumentation. Das kann transkribiert werden, das kann zusammengefasst werden, das kann nochmal gegliedert werden und umstrukturiert sein etc. Da kann man auch nochmal eine Verdichtung vornehmen im Sinne von bilde doch nochmal Cluster oder schau dir nochmal irgendwie eine Zusammenfassung an. Also das sind alles Möglichkeiten, die Systeme auch heute dann schon gut können. Mittlerweile ist in allen das ist auch verfügbar, dass man Bilder hochladen kann. Stichwort Datenschutz ist aber auch schon genannt worden, wenn man quasi generelle Karten, Karteikärtchen, Post-its etc. hochlädt ohne Personenbezug, dann ist das ja erstmal nur eine Sammlung von ja, Wörtern, von Stichpunkten, die man sich dann nochmal gut strukturiert ausgeben lassen kann, in verschiedenen Formaten clustern kann etc. strukturieren kann. Also das, glaube ich, ist nochmal eine gute Möglichkeit, die wir auch direkt im Workshop in Hanau ausprobieren können, wenn wir da an Flipcharts und so arbeiten. Dann zeigen wir das da einfach, wie das da gut funktioniert. Und dann hat man schon mal eine bessere Grundlage und kann dann auch nochmal selber, auch selbst mit viel Volumen und mit vielen Fotos gut umgehen, um die Ergebnisse besser zusammenzufassen.
Genau, da können wir sozusagen nicht nur die Fotos dann als Fotoprotokoll hochauflösend zurücksenden an die Kunden, sondern das auch nochmal in handliche, zur Weiterarbeit nützliche Dateiformaten wie halt Excel-Tabellen etc., wo dann die Dinge auch wirklich digitalisiert sind und nicht nur abfotografiert sind. Das kann einfach ein zusätzlicher Nutzen sein, der einfach auch spürbar dann für die Kunden ist, die sonst mit ihren digitalisierten oder ich habe auch schon Kunden, die das noch ausdrucken, dann die Fotoprotokolle, sich dann sozusagen da in die alte Workshop-Atmosphäre wieder hineingraben, aber selbst nicht dann mit den Dingen weiterarbeiten können, weil das auch zum Beispiel das Dateiformat nicht passt. Also auch dieser Wechsel der Dateien, das ist ja auch ein ganz simpler Funktion, ne? Dass man einfach sagt, mach da jetzt eine Webseite draus oder eine HTML-Struktur oder mach da eine PDF draus oder so. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen und aber dass der das auch dann kann und macht und relativ gut, das ist schon erstaunlich und ist wirklich einfach eine Zeitersparnis.
Absolut, genau.
Gut, Frank, aber dann wären auch schon 90 Minuten rum und dann haben wir sozusagen jetzt also den Workshop schon mal szenarisch durchgesprochen.
Ja, ich glaube auch. Sind gut vorbereitet. Wir gehen nochmal ins Sparring mit irgendeinem System. Das schauen wir uns nochmal an,
Genau. Wir
was
machen
wir
hier
nicht,
draußen einen
welche
Podcast
Flecken
und
übersehen haben.
ein YouTube-Video und dann werden wir den Podcast nochmal kurz bei einer KI durchlaufen lassen und der Prompt wird lauten: Angenommen, das ist das schlechteste Szenario, was kannst du daraus noch Besseres machen? Und wenn dann die Antwort ist: Entschuldigung, darauf bin ich nicht programmiert oder so, dann werden wir das einfach so belassen müssen.
Ja, nee, der wird ja wohlwollend schon sagen, es ist schon mal eine super Grundlage, die du da gelegt hast. Und es gibt nur noch wenige Punkte, die man vielleicht verbessern kann. Aber schau dir mal folgende Liste von 100 Punkten an. Vielleicht ist was dabei, was du noch irgendwie einbauen möchtest. So in der Art wird wahrscheinlich das Ergebnis sein.
Genau, sehr gut. Okay, Frank, dann haben wir es für den Moment.
Ja, sehr schön. Wunderbar.
Haben ganz hilfreich sozusagen oder praktikabel unseren Workshop vorbereitet. Genau, du hast schon gesagt, für diejenigen, die dabei sein werden, entweder in, ja, wo ist denn eigentlich der Schleswig-Holstein-Tag? Wo müssen wir denn da hin am 21.?
Du stellst Fragen. Ich hatte das Programm gerade noch zur
Das ist
Hand.
krass. Im Hotel Zollhaus in
Er ist
Lollfuß in Schleswig.
in
Ach,
Schleswig
Schleswig, ja.
direkt. Ja,
Ja.
direkt in Schleswig.
Am 21., wer da noch Lust hat hinzuzukommen oder dann auf den größeren Kongress, das Mediationsfestival des Bundesverbandes Mediation, Mindfulness als Überschrift, der findet in Hanau statt am 27. und 28. Muss ich mal gucken, hieß ja einfach nur Mindfulness? Ja, ich glaube.
Genau, Mindfulness besser streiten.
Also für diejenigen, die dabei sind oder sein wollen, dort werden wir über die Dinge in Workshops sprechen und den Workshop durchführen, den wir jetzt hier vorbereitet haben. Aber auch diejenigen, die nicht dabei sein können, aber wollen natürlich, und diejenigen, die da wissen wollen, was geschieht, die können das dann demnächst hier auch in einem weiteren Podcast, den wir dann als Workshop-Aufnahme auch veröffentlichen, hören und kann deshalb auch uns jetzt im Vorfeld schreiben, was wir dort noch tun und lassen sollen. Selbst wenn er also nicht vor Ort ist, kann er dann in der Aufzeichnung hier im Podcast vielleicht dort dann genau den Punkt dann auch von uns bearbeitet sehen und hören. Und das ist schon auch einfach eine technologische Entwicklung, die wir uns so vor ein paar Jahren auch noch nicht haben träumen lassen, dass wir
Absolut.
Workshops in dieser Form mit den potenziellen Besuchern, aber auch mit denjenigen, die nicht dabei sein können, vorbereiten und uns davon auch beeindrucken, beeinflussen lassen können. Gut,
Sehr
damit
schön, sehr
wären
schön.
wir hier durch. Frank, wir sehen uns demnächst. Wir haben einen Termin mit Tim und dann werden wir in unserer kleinen Reihe neue Technologien für Mediatoren, ich glaube, wirklich nochmal ganz, ganz neue Dimensionen erreichen. Also
Ich
Tim
glaube
ist
auch.
da wirklich nochmal
Da freue ich mich auch schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Auf jeden Fall.
Mindblower. Ja. Dir eine gute Zeit. Bis
Ja, auch
alsbald.
Sascha. Dankeschön. Bis bald.
Ciao. Neue Technologien für Mediatoren und ein besonderes Feature dieses Mal, die Vorbereitungen für den Kongressherbst, den Festivalherbst, nämlich das Festival des Bundesverbandes Mediation steht vor der Tür und der Mediationstag in Schleswig-Holstein. Da werde ich mit dem Kollegen Frank Thermer zu den neuen Technologien für Mediatoren und Berater sprechen und einen Workshop organisieren, also mit aktiver Teilnahme, mit wirklich der Idee, dass am Ende jeder mit einer ganz eigenen Umsetzungsidee rausgeht und sagt, das mache ich jetzt, das setze ich um. Also lieber weniger und dafür aber umsetzbar und spürbar für sich und andere. Ja, wenn dir euch diese Episode gefallen hat und ihr auch Inhalte, Anregungen für den Workshop noch mitteilen wollt, dann macht das doch per E-Mail am besten. Kontaktiert mich, gebt mir Hinweise, worum es euch gehen kann, auch in diesem Workshop oder auch einfach Feedback zum Podcast, zu dieser Episode auf Apple Podcast oder per Sternebewertung auf Spotify. Inhaltlich natürlich auch möglich über Google Business. Für den Moment bedanke ich mich, dass du mit dabei warst und verabschiede mich hier mit den besten Grüßen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations-, Coaching- und Organisationsberatungsausbildung.